Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Výstava k projektu Nové rychlodráhy mezi Prahou a Drážďany byla zahájena 6. listopadu v Saské kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze. K účasti na diskuzi byli pozváni odborníci ze Saska a České republiky. Hovořili o vlivu stavby na životní prostředí i výhodách pro dopravu, které přinese. Více se dozvíte v rozhovoru s Henrikem Saskem z Evropského sdružení pro územní spolupráci, který s ním vedla naše kolegyně Jarmila Vankeová.
Der Baubeginn der Eisenbahn-Neubaustrecke Prag-Dresden oder Dresden-Prag wird derzeit für etwa 2032 geplant. Was muss bis zu diesem Datum gelöst werden, um bauen beginnen zu können, Herr Saske? Hier wurde über die Projektdokumentation, den Stand der Projektdokumentation gesprochen. Aber das Wichtigste steht noch an, eine zwischenstaatliche Genehmigung zwischen der tschechischen Regierung und der Bundesregierung. Und diese, der Staatsvertrag, soll voraussichtlich Mitte des nächsten Jahres abgeschlossen werden und unterzeichnet werden.
Das ist richtig. Es ist ja die Vorplanung fertiggestellt, wie wir heute gehört haben. Und bis gebaut werden kann, sind also noch weitere Planungsschritte, die das immer detaillierter beschreiben, was gebaut werden soll, erforderlich. Das heißt Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung. Das sind ist die bernerische Seite. Und was Sie zum Thema Staatsvertrag genannt haben, ist natürlich auch richtig. Ein grenzüberschreitendes Bauwerk wie dieser 30 Kilometer lange Gebirgstunnel bedarf natürlich einer zwischenstaatlichen bindenden Vereinbarung. Das ist der vorliegende Staatsvertrag, der also fertig verhandelt ist, fertig formuliert ist und einfach nur auf den Moment der Unterschrift wartet.
Die in Entstehung begriffene neue tschechische Regierung hat auch schon manche Äußerungen gemacht. So habe ich zum Beispiel einen Artikel mit Herrn Karel Havlíček, potenzieller Wirtschaftsminister, gelesen, dass die Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken eine Priorität bekommen. An erster Stelle wurde die Strecke aus Dresden über Ústí nad Labem nach Prag genannt. Also wahrscheinlich ein Hoffnungsschimmer, es sieht optimistisch aus. Sie haben schon den Erzgebirgstunnel erwähnt. Er wird als das Herzstück der Strecke beschrieben. Er verläuft grenzüberschreitend zwischen Heidenau und Chabaschowice. Hier wurde von ingenieurgeologischen Erkundungsarbeiten gesprochen, wobei angeblich die deutsche Seite einen Vorsprung hat.
Ihre erste Frage betraf die neue tschechische Regierung, die ja gerade gebildet wird. Da sind wir sehr optimistisch, weil wir sowohl Herrn Babiš als Premier als auch Herrn Havlíček als Minister, also als Verkehrsminister, schon kennen und auch beide als glühende Verfechter der neuen Bahnstrecke kennengelernt haben. Wir sind also da sicher, dass eine Kontinuität besteht und dass die Unterstützung für die Neubaustrecke nicht abreißt, sondern kontinuierlich weitergeht. Im Hinblick auf die geologischen Erkundungen ist es so, dass es sind ja auch komplexe Baumaßnahmen, solche Erkundungsarbeiten. Da gibt es dann Vergabeverfahren, es gibt Bohrplanungsetappen. Man kann nicht einfach anfangen zu bohren, sondern man kann sich vorstellen, es sind ja immer private Grundstücke betroffen und so weiter. Und es ist dann auch ein Wettbewerb um diesen Auftrag. Das wird in beiden Ländern geführt, in Abstimmung miteinander, aber eben unter unterschiedlichen Bedingungen. Und da ist es nicht immer so, dass man auf beiden Seiten zugleich fertig wird. Deshalb ist es im Moment so, dass im Bereich der geologischen Erkundungen die deutsche Seite etwas weiter ist als die tschechische Seite. Aber die tschechische Seite hat auch die Erkundungsarbeiten vergeben und damit begonnen, sodass also in kurzer Zeit wieder Gleichstand hergestellt sein wird, auch auf diesem Gebiet.
Ein Teilnehmer der Diskussion kam mit der Frage, ob diese Strecke, dieses Projekt dem nordböhmischen Bezirk, der nordböhmischen Region auch wirtschaftlich helfen kann. Wie sehen Sie das, obwohl Sie nicht dort wohnen?
Wir hatten ja in der Podiumsdiskussion Herrn Jerzy Aster mitsitzen, den ein Präsidiumsmitglied der Kammerunion Elbe-Oder. Und er weiß, wovon er spricht, denn er wohnt in Děčín und ist auch in Děčín politisch und beruflich aktiv. Er ist überzeugt, wie wir natürlich auch, dass die Neubaustrecke Dresden-Prag gerade für den Bereich Nordböhmen ein großer Gewinn sein wird, weil, wie er es nannte, Nordböhmen im Verkehrsschatten liegt, so hat er das den Begriff verwendet. Und die neue Eisenbahnstrecke wird dafür ein Beitrag sein, dass Nordböhmen genauso wie Ostsachsen aus diesem Verkehrsschatten etwas herauskommt und schnellere, leistungsfähige Verbindungen nach Deutschland, nach Tschechien, für ganz Europa bringen wird.
Eben. Es besteht auch Interesse seitens von Europa, wie hier betont wurde. Was kann man sich davon auf dem Gebiet der Finanzierung versprechen?
Wir sind da optimistisch. Zum einen sehen wir die Beispiele von solchen großen Verkehrsvorhaben, die zurzeit von der EU gefördert werden. Das ist in erster Linie im Moment der Brenner Basistunnel, etwa 50 Kilometer lang zwischen Österreich und Italien, und der wird von der EU zu 50% kofinanziert. Das ist viel. Wir wissen natürlich nicht, ob diese Finanzierungshöhe in der nächsten EU-Förderperiode noch genauso sein wird. Aber wir wissen, wir haben in Brüssel mit der EU einen starken Unterstützer für unser Projekt. Wir sind ja mit den Kollegen dort in Kontakt, hatten auch in Brüssel schon ähnliche Informationsveranstaltungen, wie wir sie in Deutschland machen, mit EU-Parlamentariern, mit Vertretern der Kommission. Und was wir dort hören, ist immer, die Neubaustrecke Dresden-Prag ist für die Europäische Union ein sogenanntes Flaggschiff-Projekt.
Vielversprechend.
Oder Leuchtturmprojekt.
Ja. Herr Saske, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.
Sousede. Es folgen zwei Einladungen nach Aussig an der Elbe. Die erste führt ins Museum von Aussig, wo die Ausstellung Leben an der Grenze eröffnet wurde. Sie befasst sich mit dem Leben an der Grenze im deutsch-tschechischen Raum in verschiedenen historischen Epochen. Die Ausstellung findet im Rahmen einer wissenschaftlichen Konferenz statt, die gestern im Museum von Aussig eröffnet wurde und vom Collegium Bohemicum in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden und weiteren Partnern organisiert wird. Zahlreiche Historiker aus Tschechien, Deutschland und der Slowakei nehmen daran teil.
Na řadě jsou pozvánky do Ústí nad Labem. První je do Ústeckého muzea, kde byla zahájena výstava s názvem Život na hranici. Zabývá se problematikou života na hranici v česko-německém prostředí v různých historických obdobích. Výstava je otevřena v souvislosti s vědeckou konferencí, která byla včera zahájena v Ústeckém muzeu a pořádá ji Collegium Bohemicum ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech a dalšími partnery. Účastní se jí řada historiků z České republiky, Německa a také Slovenska.
Am Montag startet dann das Filmfest in Aussig. Das Festival feiert sein 20-jähriges Jubiläum und präsentiert die neuesten Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die auf internationalen Filmfestivals ausgezeichnet wurden. Gleichzeitig handelt es sich um Filme, die in tschechischen Kinos üblicherweise nicht gezeigt werden. Das Festival findet in mehreren tschechischen Städten statt. Am Montag trifft er in Aussig im Kino Hranicář ein, wo er 3 Tage lang 5 Filme zeigen wird. Mehr dazu auf der Webseite dasfilmfest.cz.
V pondělí pak v Ústí nad Labem začne Das Filmfest. Jde už o 20. ročník festivalu, který přináší nejnovější snímky z Německa, Rakouska a Švýcarska, které byly oceněny na mezinárodních filmových festivalech. Zároveň jde o filmy, které česká kina zpravidla neuvádějí. Festival se koná postupně v několika českých městech. V pondělí dorazí do Ústí, do kina Hraničář, kde během 3 dnů nabídne 5 filmů. Více najdete na webu dasfilmfest.cz.
Im Kulturzentrum Hranitschaschen-Aussig können Sie außerdem einige Aufführungen im Rahmen der deutsch-tschechischen Kulturtage besuchen, die vor einer Woche in Dresden begonnen haben. Treffen Sie tschechische und deutsche Theaterschaffende, Musiker, Filmemacher, Künstler und andere an verschiedenen Orten in Nordböhmen und Sachsen. Das Programm finden Sie auf der Webseite www.tdkt.info/cz.
Do Ústeckého kulturního centra Hraničář můžete také zajít na některé z představení v rámci Dnů české a německé kultury, které byly zahájeny právě před týdnem v Drážďanech. S českými a německými divadelníky, hudebníky, filmaři, výtvarníky a dalšími se můžete setkávat na řadě míst severních Čech a Saska. Program najdete na webu www.tdkt.info/cz.
Sousedé. Den Abschluss dieser Sendung bildet wieder das Jubiläum der Woche. Am 13. November 1917 wurde Gernot Zippe in Wandsdorf als Sohn des Malers und nationalsozialistischen Politikers Anton Konrad Zippe geboren. Der talentierte Gernot absolvierte ein Maschinenbaustudium an der Universität Wien und schlug eine wissenschaftliche Laufbahn ein. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs trat er der Luftwaffe bei, wo er als Fluglehrer arbeitete, sich aber hauptsächlich mit Propellerbau und Radartechnik befasste. Nach Kriegsende wurde er von den Sowjets gefangen genommen und bis 1946 in Prag interniert. Als der sowjetische NKWD von Zippes Ausbildung erfuhr, wurde er in die Sowjetunion verschleppt, wo er und andere deutsche Wissenschaftler im Rahmen des sowjetischen Atomprogramms zur Urananreicherung gezwungen wurde. Dabei ging es um die Erhöhung des Anteils des spaltbaren Isotops Uran-235. Das so angereicherte Uran konnte als Kernbrennstoff oder für Atomwaffen verwendet werden. Zippe arbeitete dabei mit deutschen und sowjetischen Wissenschaftlern zusammen. 1953 wurde unter seiner Leitung eine Gaszentrifuge gebaut, die Uran auf 30% anreichen konnte. Das von der sowjetischen Seite angestrebte Ziel. 1957 konnte Gernot Zippe aus der Gefangenschaft in seine Heimat zurückkehren. Er lebte kurz in Österreich und ließ sich dann in Deutschland nieder. Er setzte seine Kernforschung und den Wiederaufbau der Zentrifugen fort. An der University of Virginia in den USA demonstrierte er seine Zentrifuge und seine Arbeit zu deren Funktionsweise. Die US-Regierung versuchte ihn für ihr Atomprogramm zu gewinnen, doch Zippe lehnte ab und kehrte nach Deutschland zurück. Dort arbeitete er in verschiedenen Unternehmen der Kerntechnik. Er erntete Anerkennung für seine Entdeckungen, aber auch Kritik. Einerseits wurde ihm vorgeworfen, seine Zentrifugen nicht nur für die Kernenergie, sondern auch für Atomwaffen verblickt zu haben. Andererseits behaupteten einige sowjetische Wissenschaftler, Zippe habe ihre Arbeit genutzt und die Gaszentrifuge sei in Wirklichkeit ihre Erfindung. Gernot Zippe, geboren in Wandsdorf, starb im Jahre 2008.
A závěr pořadu patří výročí týdne. 13. listopadu 1917 se ve Wandsdorfu narodil Gernot Zippe, syn malíře a nacionálně socialistického politika Antona Konráda Zippeho. Nadaný Gernot vystudoval na univerzitě ve Vídni strojírenství a vydal se na vědeckou dráhu. Po vypuknutí druhé světové války narukoval k letectvu, kde působil jednak jako letecký instruktor, ale především se věnoval konstrukcím vrtulí a také radarům. Na konci války upadl do sovětského zajetí. Do roku 1946 byl internován v Praze. Když sovětská NKVD zjistila, jaké má Zippe vzdělání, odvezla ho do Sovětského svazu, kde byl s dalšími německými vědci nucen pracovat v rámci sovětského vojenského jaderného programu na obohacování uranu. Tedy zvyšování podílu štěpného izotopu uranu 235. Takto obohacený uran je pak možné používat jako jaderné palivo nebo pro atomové zbraně. Zippe zde spolupracoval s německými i sovětskými vědci. V roce 1953 se pod jeho vedením podařilo sestrojit plynovou centrifugu, která dokázala uran obohatit na 30%, což byl cíl požadovaný sovětskou stranou. V roce 1957 se Gernot Zippe mohl vrátit ze zajetí domů. Krátce žil v Rakousku, pak se usadil v Německu. A dál pokračoval v jaderném výzkumu a na opětovném sestrojení centrifugy. Svou centrifugu a odbornou práci o jejím fungování předvedl na Virginské univerzitě ve Spojených státech. Americká vláda se ho pokusila získat pro svůj jaderný program. Cipe ale odmítl a vrátil se do Německa. Zde pracoval v několika společnostech, které se zabývaly jaderným inženýrstvím. Za své objevy získal uznání, ale také sklidil kritiku. Jednak mu bylo vyčítáno, že jeho centrifuga zlevnila nejen jadernou energetiku, ale také jaderné zbraně. Kromě toho někteří sovětští vědci tvrdili, že Cipe využil jejich práci a že plynová centrifuga je ve skutečnosti jejich vynález. Gernot Cipe, rodák z Varnsdorfu, zemřel v roce 2008. Sousedé.